TK, Techniker Krankenkasse, werden alle kennen. Heute sind wir hier in Hamburg in der Zentrale der Techniker Krankenkasse und wir werden uns gleich unterhalten mit Sandra Heuer, hauptverantwortlich für das Thema TK Safe, die elektronische Patientenakte der Techniker Krankenkasse. Ganz viele Themen rund um Daten und KI. Komm mit! Sandra, schön, dass wir dich heute besuchen dürfen, hier in Hamburg, in der Zentrale der Techniker Krankenkasse. Und wir sitzen hier heute in der Bibliothek, ein sehr schöner Raum.
Ja, schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Freut mich sehr. Ja, das ist hier die alte Margarinefabrik. Die ist umgebaut worden und die Unternehmenszentrale siehst du hier im Hintergrund. Das ist der Neubau und das ist quasi unser Kleinod. Das haben wir extra für euch heute schick gemacht.
Herrlich. Und das Thema heute sind natürlich Daten und KI unter anderem, aber mit einem Fokus ganz konkret Richtung Patientenakte oder Gesundheitsakte. Das musst du uns mal genau erklären. Bevor wir da aber reingehen, erzähl ruhig noch mal so ein paar Punkte zu deinem Werdegang. Du warst vorher bei der Deutschen Telekom und auch bei Philips war das?
Genau, Philips, ja.
Und was waren jetzt für uns alle, auch da draußen, so für dich die vielleicht zwei oder auch nur ein, so ein wirklich ein bedeutender Punkt in deinem Werdegang, in deiner Laufbahn zu der Position, zu der du heute gekommen bist? Da gibt es ja meistens so einschneidende Erlebnisse. Ja. Vielleicht hast du so ein, zwei für uns.
Ja, also tatsächlich das einschneidendste Erlebnis dazu, dass mich am langen Ende hier hingeführt hat, war das ganze Thema mit der elektronischen Gesundheitsakte. Mhm. Das war vor gut 10 Jahren fing das so an. Ja. Und es war ein Thema, das ich damals bei der Telekom mit betreuen durfte. Das hatte noch sehr stark den Anstrich, alles für Endkonsumenten in der Eigenverwaltung der Gesundheitsdaten zu sein. Ich bin ursprünglich aus dem Wearable-Geschäft dazugekommen. Aber Wearables, das sind ja diese ganzen Tracker, die damals so in waren, die man getragen hat, so Schrittzähler. Weiß ich nicht, ob dich da noch dran erinnerst. Und es ging halt darum, so eine Datenplattform für die Kunden aufzubauen. Und dann ging das los bei den Krankenkassen, die das auch für sich entdeckt haben als Gesundheitsakte und das ausgeschrieben haben. Mhm. Und eine der Kassen, die das als erstes auch eine ganz große Ausschreibung gebracht hat, das war hier die Techniker Krankenkasse. Mhm. Und da habe ich damals das Angebotsteam seitens der Telekom führen dürfen. Wir sind es am Ende leider nicht geworden. Wir sind nur Zweite geworden, aber knapp daneben ist auch vorbei.
Ja.
So habe ich dann noch ein paar andere Ausschreibungen mitbegleitet, aber am langen Ende sind wir nirgendwo zum Zug gekommen, oder mein damaliges Wir. Ja. Mhm. Und dann nach ein paar Umwegen, dann unter anderem hier dann schon in Hamburg bei Philips, wo ich dann auch noch stärker in die eher leistungserbringerorientierte Gesundheits-IT-Welt eingetaucht bin, hat mich dann doch noch mal hier jemand angerufen von der Techniker und sagte, Frau Heuer, wir hätten da so eine Aufgabe für Sie und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und es war für mich tatsächlich wie Karma, weil das war ein Thema, was mir damals extrem schon am Herzen lag, wo ich wirklich mit Herzblut und Feuer dabei war und sehr, sehr enttäuscht war. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Jens Baas, in der Tagesschau war das, glaube ich, der Ausschnitt jetzt, die Gesundheitsakte bei der Techniker Krankenkasse. Und ich saß da und dachte so, das hätte ihr Preis sein können. Und ja, und dann war es am Ende dann doch irgendwo mein Preis. Und das war vor 5 Jahren. Und seitdem bin ich hier bei der Techniker Krankenkasse, habe eine Gesundheitsakte übernommen, durfte daraus eine Patientenakte machen für jeden. Mhm. Und jetzt seit Anfang diesen Jahres haben sie alle, die nicht widersprochen haben, die elektronische Patientenakte. Mhm. Das ist wirklich mein größtes Erlebnis in meiner beruflichen Karriere, kann ich so sagen.
Gradlinige Karriere? Von wegen. Sandra Heuer hat sich ihren Weg selbst gebaut. Mit Mut, Neugier und einer kleinen Portion Trotz. Erst BWL, dann einen Abstecher in die Philosophie, Germanistik und Journalismus. Und am Ende steht die große Liebe zur IT. Bei der Telekom schob sie Strategien an, machte Gesundheit digital und zeigte, dass Innovation nicht immer glatt gebügelt läuft. Heute kämpft sie an vorderster Front für eine bessere, vernetztere PatientInnenversorgung. Und wenn sie gerade nicht die digitale Zukunft aufmischt, findet sie den perfekten Ausgleich beim Mountainbiken, Reiten oder in der Natur. Sandra ist der lebende Beweis dafür, dass Vision, Leidenschaft und ein bisschen Frechheit den Weg zum Erfolg ebnen.
Bevor wir da reingehen, aber nochmal eine allgemeine Frage, jetzt zur Eröffnung des Themas auch. Warum ist denn genau jetzt so diese heiße Phase in der Digitalisierung im Gesundheitssystem? Warum gerade jetzt?
Also eigentlich ist ein Dauerbrenner, aber einer, der irgendwie nie zum Zünden kommt, wenn man ganz ehrlich ist. Und warum ist jetzt die heiße Phase? Ich würde es mal so sagen, das ist so, wenn du so eine Rakete ins Weltall schießt, ja, dann hast du so Vorstufen, ja, die dann irgendwann abfallen. Und diese Vorstufen waren dann die elektronische Gesundheitsakte als Vorstufe der ersten elektronischen Patientenakte, die wir 2021 eingeführt haben. Dann gab es die EPA 1.0, die EPA 2.0. Das waren für mich Vorstufen, weil, was wir leider Gottes feststellen mussten, da waren noch nicht so wirklich die Leistungserbringer dabei. Du hast ein Produkt auf den Markt gebracht, was für den Versicherten und für den Patienten schon irgendwo funktioniert hat. Dafür haben wir gesorgt. Aber der Kern des Produktes, nämlich dass du die Daten mit deinen Ärzten teilen kannst und dass die einen umfassenden Blick auf dich bekommen, der war noch nicht gegeben. Und jetzt mit der EPA für alle dieses Jahr ist quasi so die Endstufe gezündet worden. Und jetzt heißt es einfach dranbleiben und schauen, dass das Ding jetzt wirklich den Mars oder was auch immer erreicht, auf jeden Fall zum Fliegen kommt.
Wir reden ja tatsächlich über mehrere Jahre, wenn man die Vorgeschichte, hast du ja gerade schon erklärt. Kannst du das nochmal so ein bisschen mehr erklären? Du hattest eben reingeworfen, Leistungserbringer. Darunter fällt jetzt was alles?
Oh, das ist am Ende doch eine ganze Reihe an Berufen, die sich im Gesundheitssystem tummeln. In erster Linie meinen wir meistens immer die Ärzte.
Hätte ich jetzt auch so vermutet, aber du hast ja absichtlich nicht...
Ärzte gesagt, weil auch erstmal gibt es bei den Ärzten unterschiedliche Formen des Arztberufes. Notfallmediziner, da gelten auch zum Beispiel andere Regeln als jetzt für den niedergelassenen Allgemeinmediziner zum Beispiel in den Zugriffsformaten auf diese EPA. Das ist auch sinnvoll, weil in Notfallsituationen einfach gewisse Regeln vielleicht mal außer Kraft gesetzt werden müssen, weil da ist erstmal Handeln angesagt. Apotheken, also ich meine, E-Rezept, das haben jetzt irgendwie schon viele. Also nutzen, also bei uns in der TK sehr, sehr viele, also fast 90% aller möglichen E-Rezepte werden tatsächlich auch schon von unseren Versicherten als E-Rezept in der Apotheke eingelöst. Aber Apotheken können halt auch auf die Medikationslisten gucken. Und ich habe auch gehört, dass es sogar schon einen Apotheken-Softwarehersteller gibt, der das auch schon so intelligent verknüpft hat, dass auch gleichzeitig zum Beispiel Wechselwirkungschecks mit drauflaufen. Also wenn der Apotheker in seiner Apotheke dann auf das E-Rezept guckt und sieht die Medikationsliste parallel dazu in der elektronischen Patientenakte, dann kann ihm sein System direkt schon sagen, oh, guck mal danach, das Antibiotikum hier mit dem Schmerzmittel könnte bei der Person vielleicht nicht so eine gute Idee sein und kann dich dann beraten.
Und da konnten lange Zeit nicht genügend reinschauen. Also wenn du sagst, die waren nicht dabei, dann war das Problem, dass sie nicht andocken konnten, weil technologisch auch eine Herausforderung, aber es war eher Zugang, Erlaubnis und am Ende Datenschutz, diese Themen.
Oh ja, also auf Arztseite würde ich Datenschutz und Anbindung erstmal auf der theoretischen Seite sagen, war es möglich. Auf der praktischen Seite war es eher noch unmöglich. Also viele Systeme, mit denen die Ärzte arbeiten, man muss sich das so vorstellen, ich glaube, in Summe, auch über Krankenhaussysteme, Systeme der niedergelassenen Ärzte, jetzt sprichst du so um die 200 Systeme, die hier in Deutschland laufen, unterschiedliche Systeme von wirklich ganz großen, auch marktdominierenden Systemen bis wirklich Systemen, da hast du das Gefühl, die sind vielleicht, die haben 3, 4 Arztpraxen oder sowas als Kunden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, gerade wenn du so eine Hochtechnologie hast, die sehr komplex ist von dem Aufbau, die sehr sicher gemacht wird, weil hochsensible Daten darüber laufen, die von den Zugängen her sehr reglementiert ist, dass das doch einfach alleine technologische Herausforderungen sind, die es zu lösen gilt. Und da muss ich mal auch für die Ärzte in die Bresche springen. Nicht jeder Arzt ist jetzt direkt so ein digitalisierungsaffiner Mensch, dass er das Problem für sich alleine in der Praxis lösen kann. Ne? Die waren da auch ein bisschen alleingelassen teilweise. Dann muss man das einfach auch so sagen. Und Und auf der anderen Seite war es ja auch ein Opt-in-Modell. Also das ist ja der große Unterschied jetzt. Mhm. Bis zur EPA 3.0, die ab dem 15. Januar eingeführt wurde, hatten wir ein Opt-in-Modell. Das heißt, du bist als Versicherter zu uns, zu Techniker gekommen und hast gesagt, hallo, ich hätte gerne elektronische Patientenakte. Und wir waren gesetzlich verpflichtet, die eine zu geben.
Ja.
So. Das haben aber nicht so viele gemacht. Ehrlicherweise, bei der Techniker waren es die meisten hier in Deutschland.
Kannst du da irgendwie eine Zahl grob?
Ja, so, ja, ja. Also wir hatten jetzt, wir haben mit rübergenommen jetzt 600.000 Versicherte.
Ja, und prozentual so?
Ja, 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 60%. Also wir waren ungefähr, okay. lass mich nicht wirklich drauf festlegen, aber rund 1 Million hatten eine elektronische Patientenakte, vielleicht ein bisschen mehr hier in Deutschland. Und 600.000 davon waren von der Techniker Krankenkasse. Am Anfang war es noch mehr. Also am Anfang, als wir gestartet sind mit der EPA 1.0, dadurch, dass wir schon ein sehr erfolgreiches Vorprodukt in der elektronischen Gesundheitsakte hatten, haben wir schon 250.000 Versicherte mit rübergezogen. Und sind dann in dieser Zeit dann jetzt bis zum Opt-out-Modell, bis zu dieser Umstellung gewachsen in den letzten 5 Jahren oder 4 Jahren.
Und das ist ein Unterschied auch zu anderen Krankenkassen anscheinend, ne?
Ja.
Woher kommt das? Einfach Kommunikation, Marketing um dieses Thema rum oder was ist der Unterschied?
Ja, wir sind schon eine Kasse, die sehr stark auf Digitalisierung setzt und auch die Kunden nicht nur in den gesundheitsversorgenden Bereichen, sondern umfassend auch digital Angebote macht. Also auch im Dialog mit der Krankenkasse, wenn du was einreichen möchtest, kannst du das über unsere App machen. Da waren wir immer schon Vorreiter. Also die anderen Kassen haben das mittlerweile auch. Also größtenteils sind sie da nachgezogen. Aber da waren wir immer schon relativ weit vorne und wir waren auch die erste Gesundheitsakte am Markt. Und wir haben da auch in unserer Versichertenschaft auch entsprechend viel Werbung für gemacht. Jedes Magazin gab es immer einen kleinen Artikel. Und das Gute war, und das hat uns auch bis jetzt sehr gut im Produkt gerettet. Wir hatten immer schon ein sehr umfangreiches Angebot an sogenannten Extra-Services. Das waren Funktionen und Services, die nicht gesetzlich vorgeschrieben waren, sondern die wir uns selber als Kasse ausgedacht haben, die sinnvoll und nützlich für unsere Versicherten sein konnten. Wie ein Impfservice mit Erinnerungen an Impfungen, die ausstehen, oder auch Vorsorgeservice. Das wurde dann auch angepasst an dich sehr individuell, an dein Alter, an deinen Beruf, an deine Vorerkrankungen.
Genau. Und was hat das mit der Akte zu tun, also diese Services?
Ja, pass auf. Der Trick, den wir gemacht haben, war, dass wir, wenn der Versicherte es wollte, also das waren alles, oder das ist alles auch jetzt noch im Bereich, du musst dafür extra einwilligen. Das heißt, alles Datenschutzvorgaben, ja. Wenn der Versicherte das möchte, können wir ihm in seine Akte unsere Abrechnungsdaten reinladen.
Okay.
Praktisch. Und die sind strukturiert. Also unsere Abrechnungsdaten, die wir ihm auf Wunsch in seine Akte reinspielen, dann hat er nämlich keine leere Akte, sondern sieht all das, was die Ärzte in den vergangenen 4 Jahren abgerechnet haben, liegt da drin, kann er dann auch noch ergänzen mit zusätzlichen Informationen, die er dort dann auch hochladen kann, ja. Und dann hast du ein recht umfassendes Bild schon, sodass du ihm basierend darauf gute Empfehlungen machen kannst.
Aha, okay. Ja. Jetzt gibt es viele Vorteile und Gründe, warum das gemacht werden muss. Allein schon gesetzlich vorgeschrieben, hast du ja schon betont. Kannst du da aber noch mal kurz herausgesucht sagen, was denn so wichtig daran ist, was die Vorteile sind? Also ich verstehe generell Digitalisierung und also weniger Papier, Effizienz steigern, das ist klar. Aber es scheint ja auch noch so zu sein, dass die Informationsübergabe zentral ist, wichtig ist. Also gerade, dass viele, ja, du hattest Leistungserbringer, aber generell alle, die in der Gesundheit mitwirken, gemeinsam arbeiten können über eine solche Akte. Das scheint ja erstmal, okay, das ist ja unfassbar wichtig, rettet am Ende Leben. Also da muss man ja ganz klar sagen, darüber reden wir ja. Aber Zoom, du hast vielleicht noch mal einen anderen Blick da drauf. Warum brauchen wir das so dringend? Was sind die großen Vorteile eigentlich von dem Ganzen?
Also das Potenzial, was wir damit eröffnen, dass wir so einen zentralen Ort haben, wo wir die Daten für die Versicherten, für die Ärzte, aber auch für das Gesundheitssystem haben, speichern und nutzen können, ist zum einen erstmal aus der Versorgungssicht, ganz basal. Mhm. Das ist der Fachbegriff, nennt man das immer, die intersektorale Zusammenarbeit. Also man teilt den Gesundheitsmarkt in unterschiedliche Sektoren. Da gibt es den niedergelassenen Sektor und den stationären Sektor. Mhm. Also das Krankenhaus und der niedergelassene Arzt. Die müssen sich ja schon mal ein Bild über den Patienten machen, weil der Patient ist ja nicht dauerhaft im Krankenhaus in der Behandlung. Und wenn er im Krankenhaus in der Behandlung war, dann geht er wieder zurück zu seinem niedergelassenen Arzt, der ihn dann gegebenenfalls weiter behandeln soll. Mhm. Und alleine dieser Informationsfluss war bislang im Regelfall immer über Papier.
Ja, okay.
Also das Faxgerät in Deutschland überlebt hauptsächlich auch wegen des Gesundheitssystems bislang. Mhm. Und das ist etwas, was es hoffentlich sich jetzt bald ändert. Also diese intersektorale Zusammenarbeit ist wirklich etwas, was fundamental damit erleichtert werden kann. Mhm. Anderer Punkt, das ist im Übrigen auch wirklich, wenn ich das so sagen darf, ein Geniestreich gewesen, das jetzt auch mit dem E-Rezept gekoppelt, was so als Vorprodukt hier hilft, den ganzen Medikationsprozess zu digitalisieren. Also ich habe das gerade schon so ein bisschen mit dem Apotheker erwähnt, dass du die Daten aus dem E-Rezept automatisiert, das muss niemand mehr anfassen. Ne? Mhm. Der Arzt drückt auf das E-Rezept, stellt das aus seinem System, das geht an den Fachdienst, der Fachdienst stellt dir das E-Rezept aus, das du dann in der Apotheke einlösen kannst und gleichzeitig wird es eingestellt in deine Akte. Mhm. Das heißt, dass du seit dem 15.01. diesen Jahres alle deine E-Rezepte in deiner Akte gespeichert hast und damit jeder Arzt, der dich behandelt oder Apotheker, der denn Medikament ausgibt, da drauf gucken kann und schauen kann, okay, passt die Medikation so?
Ja.
Kann da eventuell eine gefährliche Wechselwirkung auftreten? Oder ist es sinnvoll, dieses oder jenes Medikament wegzulassen oder dazu noch zu verschreiben, damit das vielleicht besser vertragen wird? Das sind so Sachen, da sind auch wirklich in der Vergangenheit wirklich viele unfreiwillig Fehler passiert, ja, weil auch gerade bei älteren Menschen, die haben das auch gar nicht mehr unbedingt so auf dem Schirm, welche Medikamente sie alle denn einnehmen. Mhm. Und ja, die schmeißen sich dann nachher was ein und es kann echt zu Komplikationen führen.
Ja.
Also auch gutes Beispiel war auch mal, da war ich in der Notaufnahme, da gab es noch nicht die aktuelle EPA im Opt-out-System. Und dann habe ich mich mit der Ärztin dort unterhalten, während ich da so verarztet wurde von ihr und sprach mit ihr über die elektronische Patientenakte und sie sagte auch, mir wird meine Arbeit das so sehr erleichtern. Hier im Nebenraum sitzt gerade eine demente Patientin, ja, die hatte Oberschenkelhalsbruch, sowas ganz Typisches. Die kann mir nicht sagen, was sie für Vorerkrankungen hat. Die kann mir nicht sagen, auf was sie allergisch ist. Die kann mir nicht sagen, welche Medikamente sie gerade aktuell nimmt. Die ist komplett von der Rolle. Die hat Schmerzen. Mhm. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich jetzt hier sie so behandle, dass ich ihr die Schmerzen nehmen kann, dass ich ihre Verletzung behandeln kann, versorgen kann, ohne ihr Leben zu gefährden.
Ja.
Und das sind natürlich Sachen, die mit so einer Akte jetzt auf einmal möglich werden.
Mhm. Und was sind die dann nächsten Herausforderungen dabei? Also es hört sich jetzt so an wie fast gelöst, Testphase.
Ja.
Jetzt sind aber ganz viele Dinge da wahrscheinlich, die vielleicht auch leichter eingeschätzt wurden. Ist häufig so oder anders eingeschätzt. Was sind jetzt noch die größten Herausforderungen, um das so erfolgreich zu machen, wie wir uns das vorstellen?
Aktuell ist es so, dass die meisten Daten, die dort reinfließen, sogenannte unstrukturierte Daten sind. Also dir als Fachmann wird das was sagen. Ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für die, die das nicht so einordnen können. Unstrukturierte Daten bedeuten, sie sind nicht maschinell verarbeitbar. Mhm. Ja, weil sie zum Beispiel in einem PDF-Dokument oder ähnlichen im Bildformat da einfach hochgeladen werden. Die kannst du als Mensch erkennen und lesen.
Ja.
Aber maschinell kannst du da nichts automatisiert machen. Den Medikamenten ist es schon anders, das sind strukturierte Daten, deswegen kann man sie auch maschinell bearbeiten und auch entsprechend Intelligenz drauflegen, ne? Mhm. Wie zum Beispiel Wechselwirkungscheck oder sowas zu machen. Mhm. Und da müssen wir natürlich hinkommen, dass die ganzen Informationen, die momentan noch in unstrukturierter Form in die EPA gespeichert werden, in strukturierter Form vorliegen, damit eben Intelligenz drüber laufen kann, damit zum Beispiel ich einen KI-Agenten nutzen kann, der mir aus den ganzen Befunden und Arztdokumenten der letzten 3 Monate mal eben kurz eine Kurzanamnese zusammenstellen kann und dem Arzt tatsächlich die Arbeit erleichtert. Weil wie sieht's jetzt in der oder wie wird es noch in den kommenden Monaten in der Realität aussehen? Du kannst in die EPA reingucken. Ja. Du siehst bestenfalls auch eine Liste an Dokumenten, wenn die dort gespeichert sind. Du hast dann noch, momentan ist so ja eine Hilfestellung, sogenannte Metadaten. Also die sind quasi getaggt, diese Dokumente mit wichtigen Informationen, die aber trotzdem noch nicht viel darüber aussagen, worum es in dem Dokument tatsächlich geht. Mhm. Und wenn du jetzt eine gewisse Erkrankung hast und du willst jetzt mal schauen in der Vergangenheit, ist die schon mal aufgetreten? Keine Ahnung. Starke Kopfschmerzen oder sowas. Mhm. Kannst du noch nicht irgendwo im Suchfeld eingeben, spuck mir alle Dokumente aus, die zum Beispiel eine Codierung haben, IDC-10-Code, der auf mit Kopfschmerzen oder sowas in Zusammenhang steht. Das funktioniert noch nicht, sondern das ist dann tatsächlich noch manuelle Sucharbeit. Und ich glaube, da haben die Ärzte aktuell noch nicht so wirklich Zeit und Lust, sich dann damit zu beschäftigen. Also das ist noch so ein bisschen die Herausforderung. Wissen wir aber, also alle, die an der EPA arbeiten und arbeiten wir dran, dass sich das auch ändert. Dass wir auch diese unstrukturierten Daten jetzt suchen laufen lassen können in Zukunft und da auch dann die Informationen besser zur Verfügung stellen.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass das so das große Problem ist, weil wir in anderen Bereichen mit OCR und anderen Dingen so schon häufig Dokumente zu Daten sozusagen gemacht haben. Ne?
Ja.
Das muss ja dann daran liegen, dass das, was da hochgeladen wird, mal platt gesagt, sehr wenig standardisiert ist.
Also so ist es.
Weil ansonsten könnte man sagen, ja gut, dann habe ich jetzt Rezepte, bestimmtes Format. Das ist mit KI, mit relativ klassischer, da reden wir noch gar nicht über generative KI, sondern schon lange so, kann man gut trainieren. Dann lernt die KI, welche Felder was bedeuten. Und dann hat man das eigentlich herausgezogen aus diesen unstrukturierten Daten. Aber es scheint ja nicht so zu sein. Also muss ja ein Chaos bestehen irgendwie, was da so hochgeladen wird.
Ja, tatsächlich. Aha. Und da gestern mal so ein kleines Schmankerl aus unserem Projektleben, weil ich dachte so, auch als wir hier machen in der TK viel mit KI schon und wir haben da auch ein eigenes Team für und dann dachte ich mir so, ach Mensch, wäre jetzt auch wirklich smart, mal was jetzt in der EPA als ein Service für unsere Versicherten auf Basis von KI anzubieten und habe dann so gedacht, ach, wäre doch eine super Idee, wenn wir diese ganzen unstrukturierten Daten, die ja auch der Versicherte, also auch der Versicherte kann ja Dokumente hochladen, ne, die er bei sich im Schrank liegen hat, kannst du alles per Foto oder per PDF hochladen, zum Beispiel selber verschlagworten kann, mittels KI. Ne?
So, so.
Ja, Hustekuchen, wir haben das dann ausprobiert und haben dann festgestellt, wir haben gar keine Dokumente, mit denen wir die KI trainieren können.
Okay.
Und die Dokumente, die Arztbriefe zum Beispiel, es gibt keine einheitlich strukturierte, also kein einheitliches Format.
Ja.
Also das ist schon echt eine Herausforderung, überhaupt an die Dokumente dranzukommen, insbesondere, weil das ja alles Gesundheitsdaten, Gesundheitsdokumente sind. Also du kannst jetzt auch nicht einfach mal zu einer Uniklinik gehen und sagen, oh, du hast auch schon ganz viele Dokumente hier, kannst du die mal irgendwie rübergeben? Und unsere KI wollen wir damit trainieren, damit wir eine Verschlagwortung von unstrukturierten Dokumenten machen. Ging nicht.
Ja.
Also das war der Punkt Nummer 1. Der zweite Punkt war, dass wir das KI-Modell hätten auf der App implementieren müssen, aus Sicherheitsgründen. Und aus der Verschlüsselungstechnik der Daten. Man muss sich das so vorstellen, die sind extrem sicher oder man versucht das sehr, sehr sicher zu machen, indem man dort die Daten verschlüsselt. Und das war dann wiederum auch noch eine Herausforderung, dass nur in dem Moment die Daten entschlüsselt vorliegen, wo der Versicherte darauf zugreift. Das ist in dem Moment, wo er sich's in der App öffnet. Und dann hätte man jetzt hingehen können und das noch irgendwie an ein Drittsystem mit der KI rausschicken müssen. Es ist dann aber jedes Mal, wenn du was verschickst.
Das wird's kritisch.
Genau,
das ist so. Also
kritisch,
genau, wo fließen Daten hin und wo sind die KI-Modelle?
Genau,
ja,
genau.
Und am besten lokal, nur auf dem Gerät zu dieser Zeit.
Genau, genau. Und das war dann auch, dass wir, also zum damaligen Zeitpunkt hatten wir da keine Lösung für, das so auch, ich sag es mal, ressourcenarm auf dem mobilen Gerät auch zu implementieren in der App, dass das funktioniert. Also da waren die sozusagen die Trainingsdaten waren nicht da und die Technologie, also zum damaligen Zeitpunkt zumindest auch noch nicht ausgereift für.
Ja.
Aber du merkst, die Ideen sind da.
Ja, ja, genau.
Also man kann, also grundsätzlich ist da unheimlich viel Potenzial, was du machen kannst.
Ja.
Ja, einmal aus versicherten Sicht auch all diese Angebote, die wir zum Beispiel den Versicherten ausspielen auf Basis seiner Wünsche. Ne? Mhm. Das sind auch alles Sachen, wo wir die Möglichkeit haben, wenn wir in Zukunft diese Technologien gut einsetzen können, ja, mhm, gut und sicher einsetzen können, in den richtigen Infrastrukturlayern auch implementieren dürfen, mhm, wo wir wirklich unheimlich viel Mehrwert für den Versicherten generieren, im Sinne auch, ihn zu empowern, was für seine Gesundheit oder für sein Gesundwerden zu tun. Weil, mhm, heutzutage, wenn du jetzt ein bisschen älter wirst, so wie ich, und dann irgendwann fangen an die Zifferlein und du wirst auf einmal mit Erkrankungen konfrontiert, die nicht nur mal so Schnupfen sind, ja, sondern, mhm, irgendwo dann doch ein bisschen intensiver behandelt werden müssen oder ein bisschen komplexer sind, dann fängst du ja erstmal an zu googeln und dann merkst du erstmal, wie wenig dann doch wie an brauchbaren Informationen über Google da zur Verfügung stehen. Viel ist dann immer Werbung. Mhm. Ne? Mhm. Und da ist das natürlich schon so, dass die TK sich da zumindest mal auch in der Verantwortung sieht, ihre Versicherten da zu unterstützen. Mit, mhm, Informationen, mit Hinweisen, aber auch mit medizinischen Dienstleistungen. Wir haben ja auch noch digitale medizinische Dienstleistungen über andere Apps, Telemedizin, mhm, zum Beispiel, oder, mhm, auch im präventiven Bereich, dass du da so Coaching-Apps hast, sowas. Genau, mhm, und dass du dann entsprechend weitergeleitet wirst und die richtigen Empfehlungen bekommst, das ist dann auch möglich. Also das ist einmal vom Versicherten. Mhm.
Dann gesund bleiben, das ist das eben das Thema auch dabei.
Gesund,
ne?
Bleiben, ja. Ja. Mhm. Gesund bleiben, gesund werden. Mhm. Und wenn du dir das jetzt mal auf der Arztseite anguckst, oh Mann, da denke ich mir, haben wir schon den gesamten Werkzeugkasten da an Technologie, wenn ich mich da mal so umgucke, was man alles so machen könnte, um den Ärzten wirklich ihre Arbeit zu erleichtern und all diesen Schmerz zu nehmen, den sie momentan noch haben oder vermeintlich empfinden, wenn sie daran denken, dass sie eine EPA befüllen müssen oder eine EPA auslesen müssen. Ja, mhm, da kannst du so viel Assistenz, intelligente Assistenz zur Unterstützung den Ärzten anbieten, sei es, also manche sind ja echt spitzfindig. Mir so ein Zahnmediziner mal erzählt, dass wenn er zum Beispiel die Befundung macht des Kiefers, dass er sich da so eine kleine Lösung gebaut hat, so Speech-to-Text, ja, für, mhm, sein PVS-System, dass es automatisch so quasi die Befundung umwandelt, sodass es nicht mehr die Zahnarzthelferin daneben sitzen muss und wenn er dann in deinem Mund sich die einzelnen Zähne anguckt und die befundet, das dann abtippen muss, sondern dass das automatisch dann in sein System reinkommt. Und sowas sind natürlich auch Anwendungen, dass du Arztbefunde automatisch in Text erfasst und das dann auch automatisch in die EPA speichern lässt, ja. Also, mhm, das ist eigentlich aus Technologiesicht nichts mehr, was Rocket Science sein
dürfte. Gerade jetzt, ja, jetzt mit, ja, dem neuen
Hype. Und das ist halt der Momentum, wo ich denke, wir kommen jetzt zum richtigen Zeitpunkt, auch mit dieser elektronischen Patientenakte, wo wir wirklich einen Unterschied machen können zu all den Digitalisierungsbemühungen, die wir vorher hatten.
Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das, ja, kann man sich richtig gut vorstellen bei den Dingen, die du jetzt anschneidest alleine. Wir hatten diese ganze Landschaft von 200 Systemen, glaube ich, waren es, ja, komplett so nicht einheitlich. Mhm. Das führt dann wieder zu einer fehlenden Standardisierung bei Dokumenten und so. Das kann man sich auch vorstellen. Dann kann man nicht gut trainieren. Und all das wird jetzt besser. Mhm. Wir haben mit KI und generative KI viel bessere Möglichkeiten, auch Modelle zu bauen, die schlau, intelligente Dinge zusammenbringen können. Und das ist genau, das fällt jetzt zusammen, ja, von der Zeit her. Ja. Das wird jetzt Richtung Empfehlungen, all das. Du schneidest ganz viele Dinge an, die mit KI am Ende zusammenhängen. Bessere Empfehlungen, ja, einfach höhere Geschwindigkeit in der App. Ich muss ja auch Dinge hoch effizient haben, performant haben. All das wird jetzt möglich werden. Modelle, wissen wir, werden immer kleiner. Hm. All das ist ja gerade so das, was wir überall mitbekommen. Und das wird Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung dieser Akte jetzt und zukünftig.
Und wenn du das dann nochmal systemisch dir anguckst, du hast auf einmal dann, wenn du auf die Gesamtheit der Daten guckst, ja, die man dann natürlich anonymisiert auswerten sollte, hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten, auch im Sinne der Versorgungsforschung. Du siehst halt wirklich, welche Medikamente bei welchen Menschen tatsächlich, mhm, bessere Erfolge haben als bei anderen. Weil, ich meine, das sind so Sachen, die jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren hochkam mit personalisierter Medizin, dass man mal unterscheidet, dass es Medikamente gibt, die wirken bei Männern anders als bei Frauen und solchen Sachen. Das sind ja für gefühlt so Zufallsbefunde gewesen. Das kannst du jetzt ganz systematisch einfach auf Basis dieser Datengrundlage, die da aufgebaut wird, dann wirklich analysieren. Also das ist wirklich, ich glaube, wir sind da gerade nur am Anfang dessen, was da eigentlich möglich ist, an Wissensgewinn, Wissenszuwachs auf Basis auch dieser Daten und dann wiederum das auch so zu nutzen, dass es den Ärzten in der Situation der Versorgung die entsprechende Unterstützung bringt.
Wenn es brenzlig wird, auch eben genau. Schnell, darum geht es ja
genau. Auch. Genau, und auch, und wenn wir uns jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, wenn du dir jetzt anschaust, aus der demografischen Sicht, wie sich unsere Bevölkerung verändert, ne, dass sie altert und gleichzeitig auch immer weniger Ärzte da sind. Also das heißt, je älter du bist im Regelfall, desto anfälliger für Krankheiten bist du. Das heißt, je mehr Versorgung brauchst du, aber du bekommst in Zukunft, hast du weniger Ärzte. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht auch mal über Modelle nachdenken müssen, die vielleicht auch in Skandinavien durchaus schon üblich sind, wo viele auch medizinische Fälle gar nicht mehr von Ärzten behandelt werden, sondern von Pflegerinnen, Pflegern, Krankenschwestern, die aber mittels dieser entscheidungsunterstützenden Systeme befähigt werden, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Behandlungen bei den Patienten vorzunehmen. Natürlich gepaart mit ihrem individuellen Blick und ihrer Erfahrung.
Ja, aber dann empowered durch KI. Da auch etwas übernehmen können, was sonst fehlt.
Ja.
Okay. Und ich musste eben einmal schmunzeln, als du dieses Beispiel gebracht hattest von dem, was war das, Kieferchirurg, der da...
Das
ist ja so ein Thema, auch Schatten-KI.
Ja.
Auch in vielen Bereichen, das hören wir auch gerne im Podcast immer wieder, wo Menschen dann auch teilweise KI einsetzen, aber lieber nicht drüber reden, weil man weiß ja nicht, ob es so... Und das geht so ein bisschen in die Richtung, das könnte man ja auch vermeiden, dass man trotzdem die KI vollumfänglich nutzt, aber nicht so, dass einige Menschen so eine eigene Insellösung finden oder so, weil das ja auch wieder eigene Gefahren mit sich bringt und so. Lieber da auch eine gute, saubere Lösung, einheitlich, da gibt's gar keinen Bedarf für eine eigene Frickellösung, die vielleicht gut ist, aber wo man sagt, vielleicht nicht.
Das ist ja genau das Ding, weswegen grundsätzlich diese Idee der gesamten Telematik-Infrastruktur, so ist ja der Fachbegriff, ne? Also das heißt, das ist eigentlich ein komplettes System, was digital aufgebaut wird, was das Gesundheitssystem miteinander verbindet. Also die einzelnen Institutionen, jede einzelne Praxis, Apotheke etc. Wenn du dir das mal anschaust, und wir haben hier wirklich einen Haufen von Leuten sitzen, die das tagtäglich tun, sich in die Spezifikationen reinzugraben, das meiste ist ja wirklich sehr stark getrieben, auch aus diesem Sicherheitsaspekt, aus Stabilitätsaspekten. Das muss man ja auch nochmal sehen. Ich meine, du redest ja jetzt hier von nicht mal irgendwie 100.000 oder 500.000 Menschen. Du redest ja jetzt mal von Millionen Menschen, die tagtäglich in diesem System dann versorgt werden müssen. Da brauchst du auch eine Betriebsstabilität. Ne?
Also du meinst einfach Robustheit.
Dass ja, das Robustheit, System genau, funktioniert. Genau, okay. Genau. Ja. Und das sind alles so Dinge, von denen ich glaube, dass sie durchaus sinnvoll jetzt umgesetzt werden, auch immer mit dem Hinweis, dass wir nach wie vor tatsächlich noch erstmal in der experimentellen Phase sind. Ne? Also wenn du jetzt kommst du dann schon wieder zu diesem zu den Testregionen und bundesweiter Rollout oder der erweiterte Test-Bundes-Rollout sozusagen. Ja, wir müssen auch unheimlich viel noch lernen. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt in den Modellregionen die Tests abgeschlossen, wir haben unsere Erkenntnisse und wir bauen jetzt diese Erkenntnisse jetzt schon in das System ein, dass es dann perfekt ist. Nein, das wird immer imperfekt bleiben, ein Stück weit. Und wir werden immer die ganze Zeit dran arbeiten müssen. Das ist Technologie, das gehört dazu.
Und dennoch eine gewisse Stabilität wird natürlich...
Genau.
Absolut gefordert sein, auch wenn noch Dinge sich verändern können.
Ja.
Kannst du uns noch mal mitgeben, auch so über Deutschlands Grenzen hinausgeschaut ist, weil du hast ja eben schon Skandinavien erwähnt, wo stehen wir da eigentlich? Also jetzt so im Vergleich mal mit dem Thema EPA, Akte Digitalisierung.
Ja, also eigentlich belegen wir da traditionell gerade im Gesundheitswesen eher die hinteren Plätze. aber Ich habe auch wirklich letztens noch darüber nachgedacht und mir überlegt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass wir ein Stück gewartet haben, weil wir an einem ganz anderen Punkt aufsetzen. Mhm. Ja, also das ist ja auch in der Wissenschaft so, dass Wissenschaft sich ja auch immer weiterentwickelt auf schon bestehenden Erkenntnissen oder Theorien. Ja, also es gibt wenig so Big Bangs in der Wissenschaft, wo du sagst so, wow, jetzt ist auf einmal eine neue Theorie entwickelt worden. Die Idee hatte noch nie jemand. Ne? Also wie Einstein oder sowas, keine Ahnung. Und das ist etwas, was natürlich der Vorteil ist. Wir können uns die ganzen Länder angucken, in denen da schon die unterschiedlichen Systeme implementiert worden sind und können uns anschauen, was funktioniert da gut, welche Fehler haben die gemacht, was wäre vielleicht anders besser zu lösen gewesen. Und das ist dann doch ganz smart an der Stelle, das auch in die eigene Entwicklung mit einfließen lassen zu können.
Ja? Was du eben meinst mit den Fehlern, ja, genau. Wenn andere schon die Fehler gemacht haben, genau. Warum nicht davon lernen?
Genau. Und es gibt da ja durchaus auch unterschiedliche Systeme und man merkt dann auch, was wirklich zum Beispiel, wenn du den Unterschied Opt-in, Opt-out dir anschaust, es gibt ja Länder, die auch ein Opt-in-Verfahren haben, Schweiz, ja, Österreich hat Opt-out schon immer gehabt, Schweiz hat Opt-in und die Schweiz mit ihrem Patientendossier, die sind auch tatsächlich auch immer noch am Struggeln, so wie wir vorher gestruggelt haben, dass sie da nicht genügend Patienten motivieren können, das quasi anzulegen. Und in Österreich auch eher die Widerspruchslösung. Es gibt kaum Leute, die widersprechen und das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Mhm. Ich finde es ganz interessant, in den Vorbefragungen zum EPA Opt-out, ne, haben die Krankenkassen, BMG haben ja die Bevölkerung befragt, wie sie sich denn dazu aufstellen, wie sie das finden. Und da waren dann immer so Aussagen, die lagen so um die 30-20% der Leute, die gesagt haben, nee, also auf gar keinen Fall. Will ich auf gar keinen Fall haben, mache ich nicht mit, geht nicht, also mit mir, ohne mich.
Ja.
Und wenn du dir jetzt die Realität dir anguckst, also wir waren verpflichtet, als Kasse jeden einzelnen unserer Versicherten anzuschreiben und über die elektronische Patientenakte zu informieren.
Ja.
Und darüber zu informieren, dass er da widersprechen kann.
Ja.
Und wenn er möchte. Mhm. Ja. Wir haben auch natürlich gesagt, was die Vorteile sind. Aber wenn da durchaus in irgendeiner Weise so Unsicherheiten sind, nee, vielleicht lieber doch nicht, dann kann er halt widersprechen.
Ja.
Gar kein Problem. Ein Anruf, kannst du widersprechen, hast du keine Akte. Mhm. Es war die größte Anschreibeaktion, die die TK in ihrer Geschichte gemacht hat, muss man auch mal wissen. Ist echt, also war mir auch nicht so klar, aber tatsächlich. Und am Ende, also bei 20% sind wir bei Weitem nicht.
Mhm. Und das ist ja auch schon mal interessant, wenn vorher sagen, boah, nee, und dann aber überzeugt werden, weil alles hat Vor- und Nachteile, aber sie sehen dann doch die Vorteile. Und vielleicht ist auch ein Stück weit Ignoranz oder Faulheit. Man weiß ja nicht immer, es hängt ja immer alles irgendwie so zusammen.
Ja.
Dass man sagt, oh nee, jetzt kümmere ich mich doch nicht darum, dass ich, obwohl es wahrscheinlich ja, wie du sagst, nur ein Anruf ist, ne? Aber
es ist wirklich ein Anruf oder wenn du es digital machen wolltest, hast du so einen Einmalcode gekriegt, konntest auch das mit dem Einmalcode machen, gab es einen extra Link dafür mit einem QR-Code, bist du sofort auf die Website. Es war echt easy.
Ja. Aber ich kann auch wechseln. Also wenn ich jetzt ein Opt-out mache, kann ich auch wieder ein Opt-in machen.
Ja, kannst du machen.
Also das ist eine komplette Flexibilität.
Oder du kannst auch jetzt noch, ne? Also es war jetzt nicht nur jetzt so eine Einmalaktion. Bei der Neuanlage der Akte, dass du jetzt einmal widersprechen kannst und dann steht das quasi, oder du kannst danach nicht nochmal widersprechen oder so. Wenn du jetzt erst überlegst, ach nee, vielleicht doch nicht.
Ja. Also es geht immer.
Du und kannst es hin. Also das einzige Problem ist natürlich, dass wenn du jetzt widersprochen hast und irgendwann dir überlegst, ach nee, ist vielleicht doch eine sinnvolle Sache, du steigst halt später ein.
Ja, es fehlt ja dann etwas.
Es fehlt, klar, genau. Ne? Also die anderen Versicherten, die dann von Anfang an mit dabei waren, haben da schon einen Vorteil.
Ja.
Ja,
ja, das ist logisch. Ich finde es auch sehr spannend, du hast eben gesagt, Richtung Forschung, alles was auch zukunftsgewandt, auch das sind noch weitere Dinge, die da rauskommen werden. Ne? Mehr Daten, mehr Möglichkeiten, mehr Wertschöpfung bis rein in die medizinische Forschung.
Korrekt.
Und da werden wir jetzt auch nachziehen. Vielleicht sind andere Länder schon weiter, aber die haben auch ein paar Fehler gemacht und davon werden wir lernen.
Ja.
Das ist die Situation gerade. Das heißt, ihr schaut euch auch als die Techniker an, was läuft woanders?
Ja.
Gibt es da so ein Vorbild für euch, für dich? Sondern von allen kann man lernen und...
Ich glaube, das ist einfach der Vorteil jetzt, dass du so gefühlt dich zurücklehnen kannst, dich das alles mal anschauen kannst und sagen kannst, das läuft da ganz gut, das ist eine gute Idee, die können wir mal übernehmen und nee, das finde ich jetzt da nicht so gut. Ja, mhm. Was allen Ländern gemein ist, ist tatsächlich, sie strugglen alle durch die Bank weg. Egal, wie viele IT-Systeme in den jeweiligen Ländern dort von den Ärzten und sonstigen Leistungserbringern genutzt werden mit der Interoperabilität der Daten. Mhm. Das ist echt eine Herausforderung. Mhm. Das war es auch schon vor 10 Jahren. Also dieses Thema ist wirklich gerade in dem strukturierten Datenformat etwas, was lange gebraucht hat, was jetzt so langsam sich etabliert, wo sich auch so die Datenformate rauskristallisieren und auch nicht mehr so volatil sind. Ja. Auch die, wenn du dir das zum Beispiel jetzt anguckst, die Startups im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAs, ne? Die jetzt auch als Apps auf Rezept betitelt werden. Auch da, für die ist auch ganz klar, dass wenn sie Daten dort transferieren, dass sie das alles in einem gewissen Standard machen, der mittlerweile anerkannt ist. Und du merkst, dass sich da auf einmal wirklich was grundlegend verändert. Das war vorher nicht so. Das waren vorher alles immer nur Wunschvorstellungen. Da haben die Wissenschaftler dran gearbeitet, geforscht und in der Realität hast du es nicht wiedergefunden. Und das finde ich, das ist jetzt wirklich anders.
Ja, und das ist wirklich das Fundament. Ja. Ne? Wenn du, das haben wir jetzt mehrfach heute betont, wenn du die Standardisierung nicht hast, die ganzen Systeme hast, die verschieden sind, dann hast du entsprechend viele Schnittstellen und dann hast du so viele Schnittstellen, die irgendwie miteinander reden müssen. Das ist also kommt man nicht hinterher ohne Standardisierung. Ja. Das ist das absolute Fundament. Und du bist hauptverantwortlich für dieses Thema TK Safe, was die Patientenakte ist.
Ja. Also mittlerweile ist das Projekt so riesengroß. Also ich bin eine mit der Hauptverantwortlichen, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt alleine bei mir im Team, ich bin verantwortlich, auch in der disziplinarischen Führung, für das fachliche Team. Das sind unter anderem die Product Owner, also wir haben einen Head Product Owner und dann haben wir nochmal 5, 6 Product Owner in den einzelnen Ausprägungen des Produktes für das E-Rezept, für dann den auch kommenden Telematik-Infrastruktur-Messenger. Das ist so das WhatsApp im Gesundheitswesen, was auch jetzt auf TI laufen soll. Zur Mitte des Jahres werden wir das launchen. Die gehören dazu.
Wenn dann die ganze
Telematik-Infrastruktur. Telematik-Infrastruktur, ne? Also diese, dieses deutsche Gesundheits-VPN,
wenn ich jetzt mal. So kann man das jetzt vorstellen.
Virtual Private Network.
Ja, okay, sehr gut.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt genau, Fachexperten, also die Leute, die tatsächlich dann die einzelnen Funktionalitäten und Services entweder sich ausdenken im kassenindividuellen Teil oder eben die gesetzlichen Anforderungen dann in Stories, also in also jetzt werde ich schon sehr, sehr im Fachjargon, also sozusagen in die User Story, in die Geschichte, die ein Kunde dann mit dem Produkt erlebt, umwandeln, das dann wiederum mit unseren Designern so umsetzen, dass es vom Kundenerlebnis her nachvollziehbar ist, was er denn da gerade tut. Das machen unsere Fachexperten, die sind auch bei mir im Team. Dann haben wir ganz klar, Qualität muss gesichert werden, Tester. Die liegen auch bei mir im Team. Und ansonsten zum Beispiel die Entwickler, die liegen bei uns im IT-Bereich. Also das unterscheidet uns im Übrigen auch von vielen anderen Kassen, dass wir da eine eigene IT haben, dass wir das Frontend, also die komplette App selber machen.
Aber die sind nicht nur für das Thema, sondern diese IT ist in mehreren Bereichen oder Produkten tätig? Also, oder ist das eine IT, die vor allem für TK Safe?
Die Entwickler, die IT mir zur Verfügung stellen, meine Entwickler, die machen nur die EPA. Die EPA oder das E-Rezept zum Beispiel, machen wir ja auch selber.
Okay, ist nicht wie so Center of Excellence oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas organisiert.
Pass auf, das ist schon so, dass wir auch mal einzelne Kollegen austauschen. Also wir haben ja mehrere Apps auch, die da entwickelt werden auf iOS und Android als Plattform. Und es ist durchaus auch mal so, dass wir da das austauschen. Aber wir gucken schon sehr darauf, dass wir wirklich so Teams entwickeln, wie eigentlich auch im Grundgedanken dieser agilen Softwareentwicklung. Das sind Squads, das sind Spezialistenteams. Okay. Die sitzen gemeinsam an einem Problem und lösen das. Also, und da kannst du nicht einfach immer nur die Spezialisten permanent austauschen. Ja, weil da gehört ja auch der Teamgedanke dazu. Also wenn du da permanent Menschen auswechseln würdest, dann verliert sich das so ein bisschen. Dann wirst du dann arbeitest du zwar deine Aufgaben ab, aber der Teamgedanke geht verloren. Und das macht das auch bei uns so aus. Ich weiß nicht, ob man das so spürt, aber es ist schon etwas, wo wir sehr für brennen, für dieses Produkt, womit wir uns sehr stark identifizieren. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn du das auch in diesem Teamgedanken hast.
Mhm. Ja. Und zur IT zählst du dann auch Data Scientists, Data Engineers, ML Engineers, verschiedene Titel, das ist so IT.
Ja, haben wir da und haben wir auch im Fachbereich sitzen. Mhm. Die sitzen witzigerweise momentan aber noch nicht bei mir. Mit denen arbeiten wir zusammen, aber wir haben bisher noch keine eigenen im Team. Es wird wahrscheinlich demnächst irgendwann auch mal eine Kompetenz sein, die ich auch bei mir dann im Team allokieren muss.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Themen, die du vorhanden hast.
Ja.
Und das, was du gerade beschrieben hast, trifft auch auf dich dann zu. Also du bist voll fokussiert auf TickerSafe.
Ja. Ja.
Okay.
Ja. Also das hat sich jetzt über die Jahre natürlich so ein bisschen ausgeweitet, dass ich mir auch angeschaut habe im Bereich wir sind im Bereich Versorgungsmanagement angesiedelt fachlich. Mhm. Was machen wir dann sonst noch an digitalen Produkten im Bereich? Hat da schon das Telemedizin-Thema erwähnt. Wir haben auch wie einen Symptomchecker digital, also da haben wir auch schon KI drin.
Mhm. Ne? Das ist ein kleines Produkt, was dann in der App angesteuert werden?
Wir haben eine eigene Versorgungs-App, die nennt sich TK-Doc.
Ah, ja, okay.
Und da findet sich unter anderem, ich sag mal, ein Telemedizinanschluss, ja. Mhm. Damit kannst du dann den Telemediziner anrufen. Du hast aber auch die Möglichkeit, vorher mal erstmal zu checken über diesen Symptomchecker. Was habe ich denn jetzt? Was kann ich denn dann sinnvollerweise auch erzählen? Du kannst dort auch nachschauen, wenn du jetzt so einen Arztbericht hast oder so, und da stehen IDC-10-Codes drin. Ne, was bedeutet das jetzt? Mal so übersetzt auf Fließtext, was dieser Code denn mir da aussagen möchte. Laborwertchecker ist da drin. Also das ist schon sehr umfänglich, schon das Produkt, auch wiederum.
Mhm.
Und da gucke ich natürlich jetzt vermehrt auch drauf, weil wir jetzt auch schauen, inwiefern wir diese einzelnen Dinge miteinander verbinden können.
Mhm.
Weil es macht ja total Sinn, dass wenn du zum Beispiel einen telemedizinischen Dienst bei uns nutzt, dass der Arzt, der dahinter steckt, auch auf deine Akte zugreifen kann und sich das angucken kann. Oder dass du zum Beispiel Arztberichte dir erklären lassen kannst in laienverständlicher Sprache über so eine App. Ne? Das sind so, ne, da kommen auf einmal so die Fäden alle so zusammen.
Mhm.
Und das macht das echt spannend, dass man jetzt auf einmal nochmal so den nächsten Schritt da gehen kann und das größer spinnen kann.
Ja, da arbeitest du mit dran.
Ja,
dann doch.
Das ist sozusagen mein nächster Big Step.
Ja, zusammenzurücken. Und da spielt auch KI eine Rolle.
Ja.
Natürlich auch, wie du die Infrastruktur am Ende bewerkstelligst. Da sind viele, viele Menschen involviert.
Ja.
Einfach, das hast du ja beschrieben.
Genau.
Da sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Kompetenzen auch gefragt.
Genau. Und von daher bin ich auch nur ein Teil des Teams, des großen Teams zum Thema Digitalisierung im Versorgungsbereich der Techniker Krankenkasse. Aber nichtsdestotrotz ist es schon irgendwo so, dass mich das auch sehr stark treibt und ich da auch meine Verantwortlichkeit fühle, da einfach für unsere Versicherten coole Produkte hinzustellen.
Ja, ja. Das betrifft uns alle. Wir werden es ja so oder so verfolgen. Und wir sind auch gespannt, was passiert.
Ja.
Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. So ein bisschen Zukunftsaussichten. Ja. Bevor wir dabei reingehen, haben wir so ein paar kurze Fragen mitgebracht.
Okay.
Format bei uns heißt, du musst dich entscheiden. Das ist also wirklich so gedacht.
Ja.
Kurze Fragen, kurze Antworten. Nicht ja, nein, aber schon kurze Antworten.
Okay.
Einige Fragen darfst du dir hier einmal rausziehen.
Okay, okay. Machen wir hier. Fitness oder Yoga? Also Yoga ist ja auch Fitness, habe ich festgestellt. Das ist auch ganz schön anstrengend. Aber ich komme eher aus dem Fitnesssektor. Also das ist eher so, da wo ich herkomme. Und Yoga habe ich gemerkt. Macht auch Spaß, aber eher Fitness.
Das ist eine ganz klare Rangabfolge.
Ja. So. Wein oder Bier? Boah, das kommt immer drauf an, was ich esse. Also, das finde ich jetzt echt schwer. Aber ich würde sogar dazu tendieren, eher Bier. Also wenn ich so auf einer Party bin, ne, dann greife ich eher mal lieber zu einer Flasche Bier als zum Glas Wein. Okay. Halte ich länger mit durch.
Ja. Kann auch alkoholfrei sein. Ne?
Ja, ja, eben. Homeoffice oder Büro? Beides geil. Also das da, also wir haben ja bei uns so eine Quote, deswegen muss ich mich da nicht entscheiden. Also ich habe beides und ich finde auch beides sinnvoll, weil ich merke schon, dass es was ganz anderes ist, mit den Kollegen zusammen im Büro zu sitzen und mal eben schnell rüber zu rufen oder rüber zu gehen, um was zu klären oder dann irgendwie über Teams anrufen zu müssen, dann ist der auf Rot und weiß ich nicht was oder du musst erst einen Termin finden. Aber Homeoffice hat natürlich schon auch den Vorteil, also gerade für mich, wohne jetzt nicht hier in Hamburg, wohne ein bisschen weiter außerhalb, da fällt mir halt der Anfahrtsweg weg. Das spart mir schon viel Zeit und ich arbeite sehr viel und brauche aber auch meine Freizeit. Deswegen kann ich nicht entscheiden, brauche ich beides.
Aber dann muss ich einmal nachfragen, das finde ich hochspannend, gerade als Führungskraft.
Ja.
Bist du als Führungskraft mehr im Büro als so der Schnitt? Oder kann man das auch nicht so beantworten?
Ich bin tatsächlich mehr im Büro als der Schnitt. Das liegt aber daran, dass meine Führungskräfte an anderen Tagen als ich meine Meetings haben, aber sie mich gerne im Büro sehen möchten.
Ah, okay.
Ja. Also das, es ist so, dass wir bei der Technika so 2 Tage als Bürotage offiziell
haben. Damit man sich auch dann trifft
nicht
so,
okay, genau.
Ich weiß nicht, ob die Menschen da sind, wenn ich im Büro bin.
Genau. Und
welche Tage sind das?
Also bei uns im Team sind es, oder für mich ist es montags und mittwochs.
Montags, Mittwochs, okay.
Bei mir im Team, meistens merkst du schon so, die haben so die Kerntage, entweder Mittwoch, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so im Regelfall. Wenig montags oder donnerstags, aber mein Chef ist immer montags da, deswegen bin ich montags auch immer da. Mittwochs ist immer so mein Teamtag. Und und wenn dann noch so ein paar andere Termine kommen, weil der Geschäftsbereichsleiter oder der Vorstand oder sonst irgendjemand Termin einstellt, da kommst du dann auch Dienstag oder Donnerstag oder Freitag rein. Ne?
Ja, heute ist Donnerstag, Podcast
vor Ort. Ja, siehst du? Heute bin ich da. Ja,
okay. 2 Fragen machen wir noch.
2 noch, okay. Ja. Also, studieren BWL oder Informatik?
Du hast BWL gemacht, oder? Oder Wirtschaft in die Richtung, was war das?
Ja, ich habe tatsächlich BWL studiert. Ja. Ich bin Diplomkauffrau, aber Achtung. Ich habe meine Diplomarbeit in Wirtschaftsinformatik geschrieben.
Ah, okay.
Musste mich nicht entscheiden. Okay. Ich mache immer so, dass ich das alles machen darf. Ich kann mich schwer entscheiden.
Und wenn du empfehlen müsstest heute, vielleicht mal so gefragt, was ist deiner Meinung nach eine gute Empfehlung?
Schwierige Frage, weil ich glaube, das kannst du so nicht beantworten, weil es tatsächlich darauf ankommt, wie an der Uni der Studiengang tatsächlich unterrichtet wird. Also ich hatte damals totales Glück. Ich hatte einen super tollen Wirtschaftsinformatik-Professor. Der hat uns immer so Study Cases von der Harvard Business School und so lösen lassen. Ich habe damals mich schon, da gab es Amazon gerade in den Startlöchern, da haben wir uns schon mit Amazon als Geschäftsmodell beschäftigt. Und im Sinne von Digitalisierung, der war also quasi immer schon 10, 20 Jahre seiner Zeit voraus. Ja. Das war so geil, es hat so viel Spaß gemacht. Aber genauso gut kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr langweilig sein kann. Also wenn du dann nur so, keine Ahnung, Beschaffungssystem, Programmierung hast, so ERP-Programmierung oder so, also Enterprise Resource Management. Das wäre jetzt auch nicht so das Ding gewesen, was mich gethrillt hätte. Ne? Das Coole beim BWL-Studium ist so, du hast von allem so ein bisschen was. Und du kannst dich, also du hast nachher eine große Bandbreite an Dingen, die du tun kannst. Und deswegen, ich glaube, ich würde BWL studieren noch.
Aber eben sehr genau schauen, wo.
Ja.
Das kommt dabei raus.
Ja,
ne? Weil es geht nicht nur um das Fach, sondern
Genau. Wie wird es da tätig gelebt?
Ja, okay.
Und jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, hatte ich einfach Glück. Aber vielleicht nicht nur, weil ich habe es mir natürlich auch ein Stück weit einmal ausgesucht. Ne? Also im Grundstudium kannst du es dir nicht aussuchen. Also zumindest war es bei mir so. Ja, und dann hattest du deine Pflichtseminare größtenteils. Im Hauptstudium hattest du zwar auch deine Pflichtseminare, aber dann konntest du dir die Sachen ja aussuchen und spezialisieren. Deswegen war dann auf einmal Wirtschaftsinformatik, so wie er es doziert hat. Ich habe dann irgendwie mal eine Vorlesung bei ihm belegt und dachte so, wow, das ist super. Und dann habe ich gesagt, da schreibe ich meine Diplomarbeit. Das ist cool.
Mhm. Ja. Okay, ja. Da können auch einige was, glaube ich, mitnehmen von. Solche Empfehlungen sind immer wertvoll.
Okay, so letzte Frage. Genau. Mal gucken, was kommt jetzt? Fahrrad oder Laufen? Ganz klar Fahrrad. Da kann ich mich ganz eindeutig entscheiden. Ja, ich fahre für mein Leben gern Mountainbike. Kann man hier übrigens nicht so gut.
Nicht in der Stadt.
Nicht in der Stadt und auch nicht in Hamburg und auch nicht hier im Umfeld. Aber also war ja vorher bei der Telekom in Bonn. Mhm. Und da hast du das Siebengebirge. Also ich musste eigentlich nur 5 Minuten vor die Haustür und konnte die schönsten Mountainbike-Touren fahren.
Ja, toller Ausgleich, ne?
Mhm. Oh, ja, direkt. Das war schon geil. Das ist auch was, was ich echt hier vermisse.
Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, jetzt schauen wir nochmal gemeinsam in die Zukunft.
Okay.
Du hast es ja hier schon und da schon angeschnitten, ne? Also Herausforderungen, all das.
Ja.
Worauf, auch positiv freust du dich dieses Jahr?
Dieses Jahr?
Ja.
Wow, ja. Also ich freue mich darauf, wie ich das gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, den nächsten Schritt zu machen, so das ganze Ding noch mal größer zu denken für
diese Vernetzung
die TK, genau, diese Vernetzung der einzelnen Angebote noch stärker anzugehen, das konzeptionell mal zu durchdenken und dann auch die ersten kleinen, wie man immer so schön sagt, POCs, Proof of Concepts zu machen, also die ersten kleinen Testläufe dazu. Also ich glaube, da ist einfach unheimlich viel Potenzial drin. Mhm. Und damit jetzt mal anzufangen, da freue ich mich total drauf. Ja, das ist so, ist ja eigentlich kurzfristig. Ist ja noch nicht so viel zu. Ist ja ist eigentlich jetzt schon, ist nicht Zukunft.
Ja, also jetzt ist der Impact schon krass.
Ja.
Das muss man mal eben auch vergegenwärtigen. Wir reden, das hast du ja schon gesagt, immer über Hunderttausende, nein, sogar Millionen Menschen. Mhm. Das heißt, das, was du machst oder was ihr macht, hat immer direkt so Dimensionen von so ganz krassem Impact. Ne? Ganz viele Menschen werden damit in Kontakt kommen, was ihr tut.
Also, schön wär's, ne? Also das ist jetzt nur so die halbe Wahrheit. Sie haben die Möglichkeit, damit in Kontakt zu kommen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber sie müssen sie auch nutzen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass alle unsere Versicherten die digitalen Produkte nutzen.
Ja.
Ne? Also das ist immer noch ein großer Anteil, auch die ganz traditionell das auch noch über Papier machen und sich auch nicht irgendwie für die EPA interessieren. Also anlegen oder sowas dürfen es, aber dann die selber jetzt aktiv zu führen und aktiv nutzen. Oder auch die digitalen Angebote jetzt der TK, jetzt wie TK-Doc oder TK-Coach zu nutzen. Das hat noch Potenzial. Das wird sich ändern über die Jahre.
Ja, aber trotzdem sind viele Menschen,
die also wir machen direkt schon Produkte für Millionen.
Ja, und das ist es schon. Also das nochmal zu sehen. Und gerade auch, wenn du Vernetzung ansprichst, das ist dann wieder direkt einen krassen Impact dabei zu haben. Okay, und hast du zum Abschluss vielleicht noch eine Herzensangelegenheit. Das letzte Wort soll gerne dir gehören, was du uns hier noch mitgeben möchtest.
Oh Gott, eine Herzensangelegenheit. Ja, mehr Mut. Mhm. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, das vermisse ich manchmal so. Gerade in der öffentlichen Diskussion, da merkst du doch sehr stark, das ist so typisch deutsch, so eine sehr starke Bedenkenträgermentalität. Und jetzt, ich habe auch wieder gemerkt, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie viel Potenzial die Dinge eigentlich haben. Und sich mal den positiven Seiten zuzuwenden und dann auch mal abzuwägen, was will ich denn jetzt eigentlich? Mal mutig sein, ja, mal was wagen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und ich glaube, dann nimmt es auch seinen richtigen Weg. Also man muss schon auch die Schwachstellen und die Fehler, die man macht, ernst nehmen, um verbessern. Aber das ist doch das Leben. Ja, also was läuft schon perfekt? Und das Schöne ist ja, dass es, dass das Leben einem immer wieder neue Aufgaben stellt und man dann aus dem Gelernten dazu gelernt hat und diese Aufgaben besser lösen kann. Deswegen, why not? Sag ja zu EPA, sag ja zu Daten, sag ja zu KI. Lass uns mal gucken, wo es uns hinführt. Ja, das ist so, das ist, glaube ich, das, was ich heute noch ganz gerne mitgeben würde.
Okay, mega Abschlussworte, glaube ich, kann man so sagen. Ne? Herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt, das hat Spaß gemacht, Sandra.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ciao, ciao.
Ciao.